plastisches Empfinden. Wenn auch das Verständnis der Kunst des Malens selbst bei vielen unserer Gebildeten noch manches zu wünschen übrig lässt, weil die Bildung in diesen Tagen vornehmlich eine Bildung des Denkens, des intelligiblen Vorstellens ist und sich noch nicht wieder bis zu einer Bildung des Anschauens zu erheben vermochte, so wird man doch noch weit eher der bewussten und begründeten Freude an den Werken der Malerei begegnen, als dem verstehenden und genussfreudigen Einfühlungsvermögen vor den Gebilden der Plastik. Es fehlt zwar unseren Großstädten nicht an plastischen Denkmalen, und in den Wohnungen findet sich mehr Kleinplastik, als wünschbar wäre, aber leider fehlt es in beiden Fällen gar sehr am sicheren Instinkt für Qualität, am Sinn für das wirklich Künstlerische und im Reiche der Kunst Bedeutende. Ahnungslos füllt man seine Wohnung an mit den übelsten Erzeugnissen fabrikmäßig hergestellter, sogenannter Kleinkunst und findet kaum einen Unterschied zwischen diesen künstlerisch unmöglichen Basarwaren und den vollendeten Kleinplastiken unserer bedeutendsten Bildhauer. Auf öffentlichen Plätzen stellt man erbärmliche Gliederpuppen gigantischen Formates auf und meint damit, der Nachwelt Werke zu hinterlassen, die gewiss doch neben allem bestehen könnten, was Griechen und Römer in ihren besten Kunstzeiten geschaffen haben. Unsummen werden so im Kleinen wie im Großen vergeudet und gewaltige Mengen kostbaren Materials werden unbrauchbar gemacht, um plastische Dinge hervorzubringen, die der Kunst des plastischen Formens so fern sind, wie der Zinnsoldat auf dem Pferdchen, den man in den Spielzeugschachteln der Buben finden kann. Ursache aller dieser irrenden Geschäftigkeit, die Gutes zu schaffen glaubt und dabei nur das Miserabelste zutage fördert, ist ein absolutes Missverstehen der Kunst des Plastikers. Der plastische Sinn des Auges ist ohne jede Ausbildung und es fehlt jegliche Sicherheit des Urteils. Was die meisten Nicht-Künstler sich unter einer guten Plastik vorstellen, ist, mit einem Wort gesagt, Panoptikumskunst. Wenn der neueste Raubmörder durch den Modelleur des Panoptikums verewigt werden soll, dann schwebt dem Darsteller kein anderes Ziel vor Augen als die möglichst naturgetreue Wiedergabe des Verbrechers in recht erschreckender Vortäuschung des Lebens. Sind die gläsernen Augen eingesetzt, Augenbrauen, Bart und Haar recht natürlich eingeklebt und ist die Bemalung der Hautflächen gut gelungen, dann kann der wackere Nachbildner des menschlichen Scheusals befriedigt auf das Werk blicken, denn es ist kaum mehr von der Natur zu unterscheiden. Der Künstler aber, der ein plastisches Kunstwerk schaffen will, steht himmelhoch über dem Bestreben, derartige plastische Naturähnlichkeit erzielen zu wollen. Er spricht die Sprache dreidimensionaler Formen und sein ganzes Wirken zielt einzig darauf hin, in solchen Formen ein Werk zu gestalten, das als eine Symphonie im Reiche plastischer Formschönheit gelten kann. Das Werk des Plastikers, der ein wirklicher Künstler ist, stellt eine in sich geschlossene Welt dar, von der Welt naturgegebener plastischer Formen streng gesondert durch den künstlerischen Impuls, der hier zu einer Schöpfung reiner Kunstformen führte. Jede Kunst, die von den Formen der äußeren Welt ihre Anregungen empfängt und sodann zu Werken gelangt, die als Kunstwerke angesprochen zu werden verdienen, kann als eine Art Übersetzung der Naturformen betrachtet werden. Eine Übersetzung in die persönliche Sprache des Künstlers, die wieder bedingt ist durch das Material, aus dem der Künstler schafft. Es ist unmöglich, Naturformen sklavisch kopieren zu wollen und dennoch ein Kunstwerk zu schaffen. Kunst ist die Ausdruck gewordene innere Welt eines Künstlers und steht als eine Welt für sich, nicht mehr den Naturformen eingegliedert, innerhalb eigener Formgrenzen vor dem Auge des Beschauers. Sucht der Beschauer in einem Kunstwerk lediglich die schöne Naturform, so fehlt ihm eben noch der entwickelte Sinn für Kunst als solche. Er würde besser tun, das, was er sucht, gleich in der Natur zu suchen, wo es wahrlich zu finden ist. Mehr noch als beim Werke des Malers fühlt sich der Laie versucht, im plastischen Kunstwerk nach der Naturform statt nach der Kunstform zu suchen. Denn während die Malerei auf der Fläche nur die Anregung zu dreidimensionaler Raumvorstellung geben kann, ist im plastischen Kunstwerk alles nach Höhe, Breite und Tiefe gestaltet und in dieser Hinsicht der Naturform analog gebildet. Wenn man das Empfindungsvermögen für plastische Kunst entwickeln will, muss man daher vor allem von der Suggestion loszukommen suchen, als habe man es mit einem Gebilde aus Naturformen zu tun, nur weil plastische Kunst ebenso wie jede plastische Form der Natur sich im Raume auswirkt. Die Formensprache des Plastikers muss in der gleichen Weise erkannt und gleichsam zu lesen versucht werden, wie die Sprache der Farben und Linien in der Malerei, unbeirrt durch den kunstfremden Anreiz zu vergleichen mit den entsprechenden Naturformen. Zu solchem Eingehen auf das Wesentliche der plastischen Kunst ist die Entwicklung eines Sinnes vonnöten, den ich als Tastsinn des Auges bezeichnen möchte. Das Auge muss lernen, alle die Flächen, Wölbungen und Einbuchtungen, die Buckeln und Höhlungen des plastischen Kunstwerkes empfindend abzutasten, das Gefühl für die Gegensätze und ihren Rhythmus zu entwickeln, die Harmonie der in die Tiefe gestalteten Formflächen zu erspüren, um so allmählich die persönliche künstlerische Sprache zu verstehen, die dem Bildhauer allein zur Verfügung steht, will er seine innere plastische Welt nach außen hin darstellen. Plastik ist die Kunst der Buckeln und Höhlungen, sagt Rodin, und dieses Wort eines in der Neuzeit dem künstlerischen Temperament nach jeden Vergleich ausschließenden plastischen Bildners könnte schon allein genügen, auch den kunstfremden Laien zum Verständnis und zum einfühlenden Erleben plastischer Kunst hinzuleiten. Er braucht ja nur ein plastisches Werk darauf hin zu sondieren, ob diese Buckeln und Höhlungen eine kraftvolle, eindringliche und innerhalb des Werkes einheitliche Formensprache ergeben, ob sie seelischem Empfinden Ausdruck schaffen oder ob sie leer und glatt nur eine konventionelle Scheinwiedergabe der Natur erstreben, statt eine in sich geschlossene Welt zu gestalten, der Natur nur Schaffensanregung war. Während aber Rodin sich eine fast wie ungebändigt erscheinende, nur seinem Bildnerwillen allein gemäße, persönlich eigene, lebendige Sprache der Formen geschaffen hatte, um seiner seelischen Bewegung Ausdruck zu geben, eine Sprache, die allen zum leeren Pathos wurde, die sie zu Lebzeiten oder nach dem Tode des großen Meisters nachzuahmen suchten, erstand in Deutschland eine Bildhauerschule, angeregt durch Erkenntnisse, die der wohl bedeutendste unter den deutschen Plastikern des 19. Jahrhunderts, Adolf von Hildebrand, auf seine Schüler übertrug und auch in einem kleinen Werkchen das Problem der Form ausführlich darlegte. Die Erkenntnisse Hildebrands waren Früchte eines intensiven und von hohem Kunstverstand geleiteten Studiums der Alten, der plastischen Werke der Antike und der Renaissance. Die kleine Schrift »Das Problem der Form« versucht darzulegen, dass die Schöpfer der bedeutendsten Werke plastischer Kunst, deren sich die Welt zu erfreuen hatte, stets ihre Formensprache zu bändigen strebten durch einen Willen zu höherer Einheitsform, indem sie ihren Werken eine ideale, nur zu ahnende, stereometrische Form zugrunde legten. Malerisch gedachte Plastik lehnte Hildebrand ab und vor allem bekämpfte er die Rundplastik, das plastische Gebilde, das von allen Seiten eine gleich gute Ansicht bilden solle, und er brachte auf seine Art den Beweis der künstlerischen Unerfüllbarkeit solcher Forderung. Seiner Auffassung nach soll ein gutes plastisches Kunstwerk von einer Ansicht aus sich entwickeln, und er machte das deutlich durch den schon von Michelangelo gebrauchten Vergleich, dass das Werk in ähnlicher Weise aus dem Steinblock erstehen müsse, wie eine Figur, die man in einen gefüllten Wassertrog legt, beim langsamen Abfließen lassen des Wassers mehr und mehr zum Vorschein kommt, wobei hier das allmählich verschwindende Wasser dem fortgemeißelten Stein zu vergleichen wäre. Das fertige plastische Kunstwerk soll dann, nach Hildebrands Forderung, in den plastischen Ausladungen seinen äußersten, in den Raum hinaus strebenden Punkten gleichsam wieder einen ideellen Block darstellen. Es soll keine Form des Werkes dem Beschauer entgegenspringen, sondern der Blick soll stets von den erhöhtesten, äußersten Punkten in die Tiefen der Gesamtform geführt werden. Dass dieser Auffassung der künstlerischen plastischen Form eine hohe Weisheit innewohnt, ergibt sich schon daraus, dass auch Plastik eine Kunst fürs Auge ist und dass das Auge nur dort eine wohltuende Befriedigung erfährt, wo die ihm dargebotene Form sich mit einem Blick im Ganzen erfassen lässt, bevor die Gliederung der einzelnen Teile zur Empfindung kommt. Alles Doktrinäre aber ist im Reiche der bildenden Kunst vom Übel, und so darf man denn auch gewiss nicht glauben, seit Hildebrand sei das Problem der künstlerischen plastischen Form nun ein für allemal gelöst. Es liegt hier, trotz allen Hinweisen Hildebrands auf die große plastische Kunst der Alten, doch nur eine individuell gültige Lösung vor, und ihre blinde Übernahme durch ganz anders geartete Naturen hat leider Bildwerk genug entstehen lassen, das hinter formaler Geschlossenheit die ureigene Begabung des jeweiligen Schöpfers in triester Bindung hält. Es führt leider nicht immer zu künstlerischer Entfaltung, wenn die Schüler eines Meisters mit dessen ureigenen Kunstmitteln auszukommen trachten. Der Suchende auf dem Wege in das Reich der bildenden Kunst, der erst sehen lernen will, wird sich aber noch mehr wie der Künstler davor zu hüten haben, irgendeiner Kunsttheorie zu verfallen, sei sie auch verstandesmäßig überaus einleuchtend und aufs Beste begründet. Die Selbsterziehung zum plastischen Sehen im künstlerischen Sinne ist leichter, als mancher ahnen mag, der jetzt noch mit einer gewissen Scheu einen Blick auf plastische Kunstwerke wirft, im Gefühl der inneren Unsicherheit seines Urteils und dem Plastik, wie er meint, nichts zu sagen hat, weil er das Werk des Plastikers noch nicht für sich zum klingenden Sprechen bringen kann, wie allenfalls ein Werk der Malerei, für dessen Farben und Formensprache auf der ebenen Fläche ihn vielleicht schon eine gewisse Gewöhnung des Auges einigermaßen erzogen hat. Aber auch das Erschließen des kunstwertbestimmenden Inhalts von Werken der Plastik verlangt vorerst reichliche Sehübungen und hingebendes Versenken im Betrachten guter plastischer Kunst. Man wird sich entschließen müssen, auch den Museen plastischer Bildwerke das gleiche Interesse entgegenzubringen wie den Bildgalerien, und man wird dort wie hier gut daran tun, wenn man endlich die Betrachtung des Dargestellten ablöst durch Vertiefung in die künstlerische Art der Darstellung.